jeden Einzelnen herzlichst begrüßen, der heute Morgen hier ist, auch diejenigen, die per Livestream zugeschaltet sind. Vielleicht sind einige auch hier, die aus dem Urlaub zuschauen, euch einen besonderen Gruß. Ihr seid immer noch mit uns verbunden und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier ist. Wir befinden uns mitten in der Urlaubszeit. Ich weiß, das Wetter lässt nicht so viel davon sich anmerken. Wir haben den deutschen Sommer, aber ich habe mir sagen lassen, dass im Laufe der nächsten Woche es besser werden soll. Deswegen lasst uns dankbar sein für die kühlen Tage, lasst uns dankbar sein für die warmen Tage und vielmehr lasst uns dankbar sein, dass wir heute Morgen im Hause Gottes sein dürfen. Ich habe heute das Privileg, mit uns das Wort zu teilen und ich möchte über etwas sprechen, das die letzten Wochen immer mal wieder in meinen Gedanken war, die letzten Wochen immer mal wieder mich berührt hat. Ich habe auch mit einigen darüber geredet und es ist ein Thema, was für uns eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte mit uns heute über das Thema Ewigkeit sprechen. Und das Thema Ewigkeit ist ein Thema, das jeden einzelnen Menschen von uns betrifft. Jeder Einzelne heute Morgen, der hier ist und jeder einzelne Mensch auf dieser Welt betrifft dieses Thema. Wir lesen im Prediger 3, Vers 11, er, also Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hatte ihnen, also uns Menschen, ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Wir sehen, Gott hat die Ewigkeit in jeden einzelnen Menschen sein Herz hineingelegt. Jeder einzelne von uns besitzt die Ewigkeit in seinem Herz. Und jeder Mensch von uns oder jeder von uns steuert heute Morgen auf die Ewigkeit zu. Und es gibt eigentlich sozusagen zwei Ewigkeiten, die zur Auswahl stehen. Es ist die Ewigkeit mit Gott, das ewige Verbundensein mit ihm. Und es ist die Ewigkeit ohne Gott, das ewige Getrenntsein von ihm. Und abhängig davon, wie wir unser Leben hier auf der Welt leben und wie wir uns hier entscheiden, werden wir die Ewigkeit mit Gott verbringen oder ohne Gott. Und für uns als Christen, als Nachfolger Jesu, ist natürlich das Ziel, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Ewig, die ewige Gemeinschaft mit ihm, darauf, worauf wir uns eigentlich die ganze Zeit hinsehnen. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist die Bibel ganz klar darüber. In Philipper 3, Vers 21, da heißt es, Philipper 3, Vers 20, Entschuldigung, da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das Bürgerrecht kann man heutzutage auch ja, als Staatsbürgerschaft verstehen. Und mit der Staatsbürgerschaft wird ausgedrückt, welchem Staat die Person angehört. In anderen Worten, Paulus sagt hier ganz klar, dass wir als Nachfolger Jesu dem Himmel angehören. Er sagt hier ganz klar, dass wir als Nachfolger Jesu zum Himmel gehören. Wir sind Bürger des Himmels. Der Himmel ist unser Zuhause. Und deswegen sagt auch Paulus in Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Paulus macht ganz klar, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Die Welt mit all ihren Erfüllungen oder Träumen, mit all dem, was wir in der Welt finden, das ist nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist der Himmel, der Ort, an dem wir endlich mit Gott zusammenleben werden. Und die Bibel berichtet uns sogar, dass Jesus dort eine Wohnung für uns vorbereitet. In Johannes 14, die Verse 2 bis 3, da lesen wir, im Haus meines Vaters, das sind Jesu seine Worte, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt ganz klar, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und er möchte, er wünscht sich, eine Wohnung für uns vorzubereiten. Warum? Damit wir dort sind, wo Jesus ist. Damit wir dort sind, wo er ist. Er selber höchstpersönlich bereitet uns eine Wohnung, dass wir ewiglich mit ihm zusammenleben werden. Jesus, sein Verlangen heute Morgen ist mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Er wünscht sich, dass du und ich, dass wir eines Tages mit ihm im Himmel zusammenleben werden, für immer und ewig. Es hat kein Ende. Ich habe das immer als Kind gerne gemacht. Ich habe mir versucht vorzustellen, ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast, ich glaube schon, vorzustellen, was es bedeutet ewig. Da habe ich so überlegt, okay, alles auf dieser Welt ist zeitlich begrenzt und ich habe mir dann vorgestellt, okay, es geht weiter und wir kommen an den Punkt, wo wir es gar nicht mehr ergreifen können, weil unser Verstand begrenzt ist. Aber es ist eine Realität, an die wir glauben als Gläubige, dass wir eines Tages ewig mit Gott zusammenleben werden. Das ist das Ziel unseres Lebens. Wir als Gläubige befinden uns hier nur als Durchreise. Wir sind auf Durchreise wohin? Auf die Ewigkeit mit Gott. Wir sehen diesen Wunsch, Jesu mit uns die Ewigkeit zu verbringen, auch in dem letzten Gebet, das er gesprochen hat. Im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, in Vers 24, da betet Jesus und sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus wünscht sich, dass wir dort sind, wo er ist. Er wünscht sich, dass wir dort sind, wo er jetzt gerade ist. Wir sehen, genau dafür ist auch Jesus gestorben. Genau dafür ist er auf diese Welt gekommen. Genau dafür hat er diese Qualen erlitten. Wir lesen in diesem ganz bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist auf diese Welt gekommen, er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat meine, er hat deine, er hat unsere Schuld getragen. Er hing am Kreuz, er hat gelitten, er wurde gequält, damit durch den Glauben daran, damit wir durch den Glauben an sein Werk nicht verloren gehen, nicht ewig getrennt sind von ihm, sondern ewig mit ihm verbunden sind, dass wir endlich bei ihm zu Hause sein können. Das ist der Wunsch Jesu, das ist der Wunsch Gottes, dass wir eines Tages die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Wenn wir uns die Bibel anschauen, sehen wir, dass so oft betont wird, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht das Endziel ist. Diese Welt ist nicht unser Zuhause und das, was wir hier uns anschaffen, das werden wir niemals mitnehmen können. All das, das Geld, die teuren Autos, das schöne Zuhause, der schöne Urlaub, die teuren Klamotten, all diese Dinge sind wertlos. Wir werden nichts davon mitnehmen. Und die Frage, die sich heute Morgen stellt oder die Frage, die wir uns heute Morgen stellen dürfen als auch müssen, ist, für welche Ewigkeit leben wir heute Morgen? Für welche Ewigkeit lebe ich heute Morgen? Für welche Ewigkeit lebst du heute Morgen? Wenn du dein Leben anschaust, wenn du dein Leben betrachtest, sieht es so aus, als bist du, dass du auf Durchreise hier wärst? Als würdest du das Ziel vor Augen haben? Sieht es so aus, als steuerst du Richtung Himmel? Oder sieht es vielleicht heute etwas anders aus? Leben wir für die Ewigkeit mit Gott oder leben wir vielleicht eher für die Ewigkeit ohne Gott? Damit wir diese Frage beantworten können, möchte ich mit uns anschauen, was es genau bedeutet, ein Leben mit der Perspektive Ewigkeit zu führen. Wir wollen hier gemeinsam Johannes 12, Vers 25 lesen. Es ist ein sehr starker Vers. Hier sagt Jesus, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ich lese nochmal, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das sind sehr direkte und harte Worte von Jesus hier. Und um sie besser zu verstehen, wollen wir sie uns genauer anschauen. Und was ich mich immer gefragt habe als Kind, als ich diesen Vers gelesen habe, ist, ich habe mir immer die Frage gestellt, will eigentlich Jesus, dass ich mein Leben hasse? So, ist Jesus daran interessiert, dass ich so richtig tief traurig durch mein Leben laufe, dass ich keinen Spaß habe, dass ich nicht lache, sondern dass ich wirklich mein Leben abgrundtief hasse? Nein, das ist nicht das, was Jesus hier will. Das ist auch nicht das, was dieser Vers hier aussagt. Wenn wir uns anschauen, das griechische Wort für hassen lautet miseo. Und dieses kann auch übersetzt werden mit jemanden oder etwas weniger lieben als jemand oder etwas anderes. Somit wird deutlich, dass diese Bibelstelle aussagt, dass es hier nicht darum geht, dass wir unser Leben hassen, sondern dass es darum geht, dass wir unser Leben nicht mehr lieben, als dass wir Gott lieben. Es geht nicht darum, dass wir uns hassen oder dass wir keinen Spaß haben dürfen, dass wir wirklich jeden Tag traurig aufstehen müssen und jeden Tag traurig schlafen gehen müssen. Nein, darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir unser Leben nicht mehr lieben, als dass wir Gott lieben. Was bedeutet es, sein Leben zu lieben? Es bedeutet, dass es nicht um Gott geht, sondern dass wir selbst an erster Stelle stehen. Es dreht sich alles nur um uns. Wir wollen das bestmögliche Leben. Es geht darum, wie wir es noch besser haben können, wie wir den größtmöglichen Profit daraus ziehen können, wie wir ein gutes Leben haben können. Ich schaue auf meinen Wohlstand, ich schaue darauf, wie es mir geht. Und was Gott von mir will oder wie es meinem Nächsten geht, ist mir vollkommen egal. Es geht darum, dass ich ein gutes Leben habe. Es geht darum, dass wir nach irdischen Dingen trachten, die keinen Wert haben. Wenn man sich die Gesellschaft anschaut, dann sehen wir, der Großteil der Menschheit, der lebt dafür, ein schönes Haus zu haben, ein schönes Auto zu haben, was schnell fährt, ein schönes Haus mit großem Garten, teure Klamotten, die zeigen, dass man Geld hat, dass man was ist in dieser Welt, dass man einen schönen Urlaub haben kann, eins oder zweimal pro Jahr. All diese Dinge sind für den Großteil der Menschen so wichtig, aber doch sind sie so vergänglich. Aber sein Leben zu lieben bezieht sich nicht immer direkt nur auf materielle Güter. Wir haben gelesen, Jesus sagt dir ganz klar, wer sein Leben liebt. Ich finde, das entscheidende Wort in dieser Bibelstelle ist lieben. Die Liebe zeigt sich unter anderem dadurch, welchen Platz etwas in unserem Leben hat. Das heißt, wenn wir etwas lieben, hat es einen sehr hohen Stellenwert in unserem Leben. Wir investieren viel Zeit, weil es uns wichtig ist, weil wir diese Sache oder diese Person lieben. Und somit sehen wir, wenn wir unser Leben lieben, bedeutet es, dass wir alles andere lieben außer Gott. Dass auf einmal alles andere, was einen höheren Platz oder einen höheren Stellenwert als Gott hat, lieben wir in dem Fall. Es könnte das Haus sein, es könnte der Urlaub sein, auf dem wir uns das ganze Jahr hinarbeiten oder hinfreuen. Es könnte das Auto sein. Es könnte aber auch die Serien sein, die so viel Zeit von uns nehmen. Es könnten die Filme sein, die für uns wichtiger sind. Es könnten auch Freundschaften sein, die so viel Zeit von uns nehmen, dass wir keine Zeit mehr für Gott haben. Es können selbst Sachen sein, die gut sind. Es muss nicht immer sofort Sünde sein. Es gibt auch gute Sachen, die in den Weg kommen können in unserer Beziehung zu Gott. Alles, was den Platz einnimmt, den eigentlich nur Gott gebührt, das ist etwas, was nicht sein soll. Und wenn wir etwas mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe und mehr Zuneigung schenken als Gott, dann lieben wir diese Sache mehr. Und versteht mich nicht falsch, alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, die sind gut und die haben ihren Platz. Aber sobald wir eines davon höher achten als Gott und mehr Zeit darin investieren als für Gott, dann haben wir ein Problem. Und ebenfalls ist es wichtig zu wissen, dass im jüdischen Sprachgebrauch die Worte Liebe und Hassen nicht unbedingt Gefühle ausgedrückt haben, sondern dass es mehr um eine Entscheidung ging. Es ging mehr um eine Wahl. In anderen Worten, man liebt etwas, was man wählt. Man hasst etwas, was man ablehnt. Das heißt, wenn man Gott mehr liebt als das Leben, entscheidet man sich dafür, für ihn ganz zu leben, ihn an erste Stelle zu setzen und alles, was diesen Platz einnehmen möchte, zu hassen oder in anderen Worten abzulehnen, sich bewusst für Gott zu entscheiden und gegen all die anderen Dinge. Jesus sagt ganz klar, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Was bedeutet es, sein Leben zu verlieren? Das griechische Wort für verlieren wird noch übersetzt mit vollständig zerstören, ganz abschneiden, dauerhafte, absolute Zerstörung und ein elendes Ende erleben und dadurch verloren gehen. Wir sehen hier ganz klar, Jesus sagt, wer sein irdisches Leben mehr liebt, sodass es an erster Stelle setzt, der wird sein ewigliches Leben verlieren. Der wird das Leben, worauf es eigentlich ankommt, verpassen. Der wird das Leben, worauf wir eigentlich hinarbeiten, verlieren. Und wenn wir uns das Leben der Jünger anschauen, dann sehen wir, dass diese mit der Perspektive Ewigkeit gelebt haben. Wir sehen, dass für sie es nichts Wichtigeres gab als Gott in ihrem Leben. Er war der erste Platz in ihrem Leben. Die Gemeinschaft mit ihm und ihm zu dienen war viel wichtiger als alles andere in ihrem Leben. Es war das Höchste für sie. Ich finde eine Geschichte, die das ganz besonders zeigt, ist in Apostelgeschichte 5. Wir lesen hier, wie die Apostel in Konflikt geraten mit dem Hohen Rat. Und wir sehen, wie sie das Evangelium verkünden und wie der Hohe Rat nicht glücklich damit ist und sie gefangen nimmt, ins Gefängnis steckt. Und wir lesen dann, wie ein Engel des Herrn in der Nacht kommt und er sie befreit. Und sie befreit werden und am nächsten Tag genau da weitermachen. Sie predigen wieder das Evangelium in der Stadt und als der Hohe Rat sie holen will, stellen sie fest, die sind gar nicht mehr im Gefängnis. Und sie gehen wieder in die Stadt und lassen die Aposteln zu sich rufen. Und sie stellen sie dann zur Rede. Und sie fragen, was das eigentlich soll. Wir haben doch euch verboten zu predigen. Wir haben doch euch verboten, dass ihr das Evangelium predigt. Warum macht ihr das? Dann antworten die Apostel in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Da heißt es, aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Für die Apostel gab es nichts Wichtigeres im Leben, als für Gott zu leben. Das Höchste für sie war, dass sie gottgefällig leben, dass er wohlgefallen hat, weil sie wussten, dass ihr Zuhause nicht auf dieser Erde ist. Sie wussten ganz genau, dass diese Welt oder dass das Leben auf dieser Welt nur eine kurze Zeit andauert und dass ihr ewigliches Zuhause nicht da ist, sondern dass ihr ewigliches Zuhause bei Gott ist. Und dieses wollten sie auf keinen Fall verpassen. Und deswegen war ihnen viel wichtiger, was Gott über sie sagt, was Gott über sie denkt, wie Gott über sie nachdenkt, als das, was Menschen denken. Und deswegen war es für sie viel wichtiger, Gott zu gefallen, als irgendwelchen Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und später lesen wir, wie die Reaktion des Hohen Rates ausfiel. In Vers 40 heißt es, und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesus zu reden, und entließen sie. Und wie reagieren nun die Apostel? Wir lesen Vers 41. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Die Jünger waren nicht tief traurig und niedergeschlagen oder bedrückt, weil sie geschlagen wurden, weil sie ausgepeitscht wurden. Sie haben nicht gesagt, oh, also wenn uns die Nachfolge Jesu solche Probleme bereitet, dann hören wir auf damit, denn uns geht es ja nicht gut und Gottes Wille ist es ja, dass es uns gut geht, also will Gott gar nicht, dass wir das tun. Nein, das war nicht ihre Reaktion, ganz im Gegenteil. Die Tatsache, dass sie bedroht und geschlagen wurden für den Namen Jesus, war etwas, was ein Grund zur Freude für sie war. Es war eine Ehre für sie, weil sie wussten, dass Jesus selbst geschlagen wurde und dass sie ihm dadurch ähnlicher wurden. Jesus selbst hat ihnen das gesagt, er hat gesagt, sie würden gehasst werden. Und sie waren froh darüber, weil sie erleben durften, wie sich diese Worte erfüllen. Ihr Blick war nicht auf dieser Welt. Es ging ihnen nicht darum, ob sie geschlagen wurden oder nicht. Es ging ihnen darum, dass sie Jesus gefallen, dass sie ihm immer ähnlicher werden, weil sie eines Tages die Ewigkeit mit ihm verbringen wollen. Wir sehen, solch eine Reaktion ist nur möglich, wenn die Augen auf der Ewigkeit liegen. Menschlich gesehen macht es keinen Sinn, so zu reagieren. Es macht keinen Sinn, dass sie aufgrund der Nachfolge bedroht werden, geschlagen werden und trotzdem noch daran festhalten. Der Unterschied war, dass die Jünger nicht menschlich gedacht haben. Hätten sie nach menschlicher Weise gehandelt, hätten sie nach dem Vorfall aufgehört, das Evangelium zu predigen. Aber sie haben nicht nach menschlicher Weise gedacht. Sie haben das Ganze mit geistlichen Augen gesehen. Sie haben gewusst, es lohnt sich zu leiden. Es ist es wert für Jesus, Schwierigkeiten durchzumachen. Jede einzelne Beleidigung, jede einzelne Verurteilung, jeder einzelne Schlag war es für sie wert zu bekommen. Es war wert für Jesus zu leiden, weil dieser auch für sie litt und weil sie wussten, es kommt der Tag, wo all das vorbei sein wird. Es kommt der Tag, wo sie ewiglich mit Gott vereint sein werden. Wo all der Schmerz, wo all das Leid, wo all die Verfolgung aufhören wird, wo es keine Tränen mehr geben wird, sondern wo sie ewiglich mit Gott verbunden sind. Wo nur noch wahre Freude und wahrer Friede herrschen wird. Und vielmehr, wo sie ewig mit Gott verbunden sein werden. Das war das Höchste für die Jünger. Und deshalb konnten sie all dem standhalten. Und die Jünger konnten nicht nur für Jesus leiden, sondern sie sind auch für Jesus gestorben. Wenn man sich anschaut, wie die Jünger für Jesus gestorben sind, dann zeigt das, wie sehr sie ihre Augen auf der Ewigkeit gerichtet hatten. Wir wissen von Petrus, dass er gekreuzigt wurde, aber dass er nicht wie Jesus gekreuzigt wurde, sondern dass er kopfüber gekreuzigt wurde, weil es für ihn, er konnte nicht auf die gleiche Art und Weise wie Jesus sterben. Wir sehen von Andreas, er wurde gekreuzigt, aber nicht normal, sondern er wurde festgebunden, was dafür sorgte, dass die Qual länger ging. Und er hing 2 Tage lang an diesem Kreuz, wurde gefoltert und währenddessen predigte er noch der ganzen Menschenmenge, die um ihn herum war. Wir sehen Jakobus, den Bruder von Johannes, der durch das Schwert von König Herodes geköpft wurde. Wir sehen Johannes, der zuerst in Öl gebadet wurde und später im Exil gestorben ist. Wir sehen Philippus, der gekreuzigt wurde. Wir sehen Bartholomäus, der gehäutet und geköpft wurde. Matthäus wurde erschlagen und erstochen. Judas wurde mit einer Axt umgebracht. Und Simon den Zeloten hat man mit der Säge in 2 Teile geschnitten. Matthias wurde gesteinigt und Jakobus, dem Bruder von Jesus, hat man auch gesteinigt. Wie konnten diese Menschen diese Qual aushalten? Wie konnte ein Simon es aushalten, in 2 geschnitten zu werden? Wie konnte er diese Schmerzen aushalten? Nicht, weil diese Welt sein Zuhause war, sondern weil mit seinen Augen ausgerichtet war auf die Ewigkeit. Weil er wusste, dass es sich lohnt zu leiden. Weil er wusste, dass egal wie schlimm es jetzt gerade ist, es kommt der Zeitpunkt, wo ich ewig mit Gott verbunden bin. Da ist alles egal, was ich auf dieser Welt erlebt hatte. Alle hatten einen qualvollen Tod und niemand hat den Glauben verleugnet. Keiner von ihnen hat Jesus den Rücken gekehrt, weil ihre Augen auf die Ewigkeit gerichtet waren. Ihr größter Wunsch war es, mit Jesus ewiglich vereint zu sein. Er war ihr Ein und Alles. Und Paulus beschreibt diese Einstellung ganz gut in Philipper 1, Vers 21. Da sagt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich finde, es ist eines der Verse, das am besten beschreibt, was es bedeutet, mit einer Perspektive auf die Ewigkeit gerichtet zu leben. Für die Jünger Jesu war ganz klar, das Leben hier auf der Erde ist Christus. Es bedeutet, für ihn zu leben. Es bedeutet in allererster Linie, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn jeden Tag besser kennenzulernen, für ihn zu leben, seinen Willen zu tun, ihm zu dienen, das zu tun, was er von mir will. Es ging darum, jeden Tag ihn zu verherrlichen, ein Licht zu sein, dort, wo sie waren. Jesus hatte den ersten Platz in ihrem Leben. Es gab nichts Wertvolleres für sie, nur ihn. Und wenn wir sterben, dann ist das für uns ein Gewinn. Dann sind wir endlich dort, wo wir schon immer sein wollten. Dann sind wir endlich bei der Person, die wir schon immer geliebt haben. Dann sind wir endlich bei Jesus. Dann sind wir endlich bei unserem Vater zu Hause. Und ich glaube, dass es für uns Christen sehr wichtig ist, dass wir schauen, mit welcher Perspektive wir durchs Leben gehen. Denn abhängig davon, welche Perspektive wir aufs Leben haben, werden wir uns entscheiden oder werden Entscheidungen treffen. Wir werden unser Leben dementsprechend ausrichten. Und entweder leben wir mit der Perspektive Ewigkeit oder wir leben mit der Perspektive Ewigkeit ohne Gott. Paulus sagt auch in Philipper 3, die Verse 13 bis 14, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Für Paulus war klar, ich vergesse das, was hinter mir liegt. Mir ist egal, was in der Vergangenheit war. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus nach Jesus. Wenn man Paulus sein Leben anschaut, dann sehen wir, er hätte jeden Grund gehabt, zurückzuschauen und sich aufzuregen. Wir sehen, er wurde zu Unrecht gefoltert von den Juden. Wir sehen, er wurde zu Unrecht gesteinigt, zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Wir sehen, dass er so oft Schiffbruch erlitten hat, von seinem eigenen Volk bedrängt wurde. Er hatte jeden Grund gehabt zu sagen, oh, es ist so unfair, was mir passiert und wie kann man nur. Und wir sehen auch, wie Menschen ihn enttäuscht haben, wo er sein Vertrauen in Menschen gesetzt hat. Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, haben später ihn verraten. Er hat so viel Leid erlebt. Er hätte jeden Grund gehabt zu sagen, es ist unfair, ich bin jetzt bitter. Nein, was sagt Paulus? Ich vergesse, was hinter mir ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ihm war es egal, was ihm passiert. Weil es ging ihm nicht darum, was ihm auf dieser Welt passiert. Es ging den einzigen Grund, den Paulus hatte zu leben, war eines Tages bei Jesus zu sein. Und alles, was ihn davon abhält, das lässt er hinter sich. Und er richtet seinen Blick aus nach vorne. Alles, was ihn davon abbringen will, lässt er hinter sich und vergisst er. Denn es geht um was viel Wichtigeres. Es geht nicht darum, ob er Recht hat. Es geht nicht darum, ob er jetzt klärt vor dem Gericht, haben die Juden ihn zu Recht gesteinigt oder nicht. Nein, es geht vielmehr darum, dass er eines Tages bei Jesus ist. Dort, wo er schon immer sein wollte. Paulus sagt, das Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Wenn Paulus nach unserer menschlichen Sichtweise gelebt hätte, hätte er traurig, verbittert und entmutigt sein müssen. Er hätte schon längst aufgegeben. Er hätte nach all den Schwierigkeiten sagen müssen, nee, mache ich nicht mit. Aber so hat Paulus nicht gedacht. Seine Augen waren ganz auf die Ewigkeit gerichtet. Ihm ging es nicht darum, wie das Leben auf der Welt ist. Ihm ging es vielmehr, das zu tun, wozu Jesus ihn aufgetragen hat. Hier auf dieser Welt zu leben. Und wenn er stirbt, dann ist es sein Gewinn. Dann ist er endlich bei der Ewigkeit mit Gott. Ihm war wichtig, dass er jeden einzelnen Tag für Jesus lebt. Dass er jeden einzelnen Tag die Gemeinschaft mit ihm nicht verpasst. Dass er jeden einzelnen Tag seinen Willen tut. Dass er jeden einzelnen Tag Gott liebt vom ganzen Herzen, ganzen Seele, ganze Kraft und seinen Nächsten wie sich selbst. Das war das Wichtigste für Paulus. Und für ihn war klar, auch wenn das Leben nicht so verläuft, wie er sich es vielleicht vorgestellt hat, spielt es keine Rolle, denn viel wichtiger ist, dass er Gott wohlgefällig lebt und dass er eines Tages dort ist, wo er sich schon sein ganzes Leben lang sehnt. Und ich will uns nochmal die Frage heute Morgen stellen. Für welche Ewigkeit leben wir? Wenn wir unser Leben anschauen und wenn wir unser Leben überprüfen, wenn wir anschauen, wie wir unser Leben führen und wenn wir anschauen, was es bedeutet, mit der Perspektive Ewigkeit zu leben, stimmt es überein oder gibt es da einige Bereiche, wo wir vielleicht nicht für die Ewigkeit leben, wo wir noch viel zu sehr für hier leben? Und ich will uns wirklich ermutigen, lasst uns für die Ewigkeit mit Gott leben. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Du und ich, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Es kann sein, dass du und ich den morgigen Tag vielleicht nicht miterleben. Es ist nicht versprochen, dass wir, die wir heute hier sind, nächste Woche auch hier sein werden. Wir leben oftmals mit der Einstellung, nächsten Monat, in 2 Monaten, nächstes Jahr werde ich das tun. Wir leben mit dieser Einstellung, dass wir noch viele Tage vor uns haben. Aber keiner weiß von uns, wie lange wir noch zu leben haben. Und ich denke, es wäre das Schlimmste für uns, wenn wir realisieren würden, dass wenn unser Leben zu Ende geht, wir zurückblicken, wir sehen, dass wir nicht für die Ewigkeit gelebt haben. Wir sehen, dass wir für hier auf dieser Welt gelebt haben. Wie all diese Dinge, für die wir gelebt haben, plötzlich wertlos sind und vergehen. Mich hat es so berührt, ich bin auf Open Doors gewesen und ich habe mir einige Berichte durchgelesen von verfolgten Christen. Da habe ich einige Berichte aus dem Kongo gelesen und Anfang des Jahres gab es dort einen Bombenanschlag in der Kirche, wo 17 Christen gestorben sind. Diese Christen waren wie wir in dem Gottesdienst. Von einer Minute auf die andere waren für 17 Menschen das Leben warm vorbei. Diese 17 Menschen kommen auch nicht wieder. Anfang März wurde ein Dorf ausgeraubt von einem islamischen Staat angehört. 8 Männer wurden umgebracht, 17 Frauen und 15 Kinder, nur weil sie gläubig sind. Und was mich am meisten bewegt, wenn ich diese Berichte lese, höre ich, die Menschen überleben, die geben ihren Glauben nicht auf. Die sagen nicht, ab jetzt aus und vorbei, es war zu viel. Sie ermutigen, für sie zu beten. Sie ermutigen, zu beten, dass sie Kraft bekommen. Sie weitergehen. Warum? Weil sie glauben. Des Tages ist es ihre Menschen, die gestorben sind, wiedersehen. Ewigkeit mit Gott. Ein Moment geben wird, wo dieses Leben vorbeigeht und wir weiterleben in Ewigkeit. Die Frage heute Morgen ist, für welche Ewigkeit leben wir? Leben wir für die Ewigkeit mit Gott oder leben wir für die Ewigkeit ohne Gott? Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, dass dein Leben noch nicht ganz gelebt wird mit der Perspektive, möchte ich dich ermutigen, es ist nicht zu spät. Morgen hier bist. Es ist kein Zufall, dass wir heute Morgen hier sind. Wir können heute Morgen eine Entscheidung treffen. Wir können die Entscheidung treffen, zu sagen, von heute an lebe ich für Gott. Lebe ich nicht mehr für mich selbst, ich lebe für die Ewigkeit. Egal an welchem Punkt du dein Leben bist, es ist niemals zu spät für dich, dich Gott ganz hinzugeben. Er liebt dich. Dass du heute lebst, ist ein Angeschenk von ihm. Er liebt dich so sehr. Und er hat alles dafür gegeben. Alles gegeben, dass wir ewiglich mit ihm leben. Die Frage ist, was wir damit machen. Dieses Geschenk annehmen oder ob wir es. Ich will uns ermutigen, wenn wir jetzt noch einige Lieder singen werden. Reflektiere über dein Leben. Sei ganz ehrlich zu dir selbst. Spiel dir nichts vor. So wie Sabine gesagt hat, sei ganz ehrlich zu dir selbst und prüfe dein Herz für die Ewigkeit. Ist Gott das Allerwichtigste? Ist er auf dem sich eingeschlichen haben auf diesem Platz, doch wichtiger geworden sind als ja, dann sei nicht zu Gott. Denk nicht, dass es für dich keine Hoffnung gibt. Gott hat dich nicht aufgegeben. Er liebt dich und er wünscht sich, dass du eine Entscheidung triffst. Weil er die